Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Er ist 362 Kilometer lang und fließt durch unser Ländle. Start ist in Villingen-Schwenningen und am Ende seiner Reise fließt er bei Mannheim in den Rhein. Und damit hallo an euch da draußen hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle, auf UKW oder als Livestream, ganz egal, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Sophia Ansari.
Und ich bin Marvin Amrin.
Heute geht's also um den Neckar.
Ganz genau. Die Studierenden der Tübinger Medienwissenschaft haben sich in den letzten Wochen intensiv mit allen möglichen Facetten des Flusses beschäftigt. Vom Neckar als Wasserstraße über seine Alltagshelden bis zum Neckar als Ort der Erholung und auch des Verbrechens.
Ziel des Projekts Streaming Neckar ist das crossmediale Arbeiten für die spätere Berufspraxis zu lernen, was heutzutage ja absolut nicht mehr wegzudenken ist. Also ganz egal, ob man beim Radio arbeiten möchte oder bei der Zeitung oder beim Fernsehen, das wird von angehenden Journalisten vorausgesetzt. Aber lass uns den Mikro-Europa-Hörern doch mal kurz erklären, wie wir eigentlich gearbeitet haben.
Ja, also unsere Verbreitungskanäle waren hauptsächlich Instagram und Facebook, aber wir haben unter anderem auch einen eigenen Blog erstellt. Da kamen Kurzfilm- und Printbeiträge und eben auch die Hörfunkbeiträge, in die wir jetzt gleich mal reinhören werden.
Genau, und den Blog findet ihr übrigens unter www.streamingnecker.de. Vorbeischauen lohnt sich, der Blog ist wirklich genial geworden.
Wo wir gerade beim Thema Fluss sind, fällt mir spontan dieses eine Lied ein.
Welches denn?
Na, dieses
I follow you, deep sea baby. I follow you.
Okay, ich glaube, das lassen wir lieber. Also dranbleiben und folgen. Und jetzt das Lied zum Glück im Original. Licky Lee mit I Follow Rivers.
I follow.
mit I Follow Rivers. Zurück hier bei Mikro Europa, hier auf der Wüstenwelle. Wir hoffen, euch nach der kleinen, aber feinen Gesangseinlage eben nicht verscheucht zu haben.
Also für alle, die jetzt immer noch an den Geräten sitzen, kommen wir zum ersten Beitrag. Jetzt kommen nämlich die Alltagshelden des Neckars zu Wort. Zum Beispiel Fischer, die für die Sauberkeit des Flusses kämpfen. Sie sorgen nämlich dafür, dass der Neckar auch weiterhin so wie jetzt zum Baden einlädt. Gerrit Wohnsdorf hat beim Fischereiverein in Tübingen vorbeigeschaut und mit den dortigen Hobby-Naturschützern gesprochen.
Alexander Trunkali weiß beinahe alles rund um den Neckar. Er ist Vorsitzender des Kreisfischereivereins Tübingen, mit über 900 Mitgliedern einer der größten Fischereivereine Baden-Württembergs. Für ihn ist das Fischen eine Leidenschaft, die kein Alterslimit kennt.
Die Fischerei ist ein Hobby oder ein Sport, was man im hohen Alter noch ausführen kann. Es geht der Opa mit dem Enkelkind zum Fischen. Deswegen ist vom Alter her so, dass die 10-Jährigen schon bis hoch zu den 70-Jährigen zum Fischen gehen.
Doch zum Anglerdasein gehört selbstverständlich nicht nur das Angeln an sich. Gemeinsam gibt es viel zu erledigen.
Wir sind der Meinung, dass ein Gewässer adäquat gepflegt und gehegt werden muss. Grundsätzlich hat jeder Angler ein Interesse daran, dass er in einem guten und sauberen Gewässer angelt. Das ist mal die erste Grundvoraussetzung.
Doch den Neckar zu putzen ist nicht einfach. Ein Problemfaktor sind die Stauwehre des Neckars, denn vor diesen Barrieren ist der Neckar bis zu 6 Meter tief. Alexander Trunkali sagt, fürs große Reine machen müsse man den richtigen Zeitpunkt abwarten.
Im letzten Jahr hatten wir eine Komplettabstauung, da musste das Stauwehr repariert werden. Das heißt, da wurde der Neckar auf seine eigentliche Höhe reduziert. Und da wird dann natürlich die Gelegenheit genutzt, wenn man schon mal Niedrigwasser hat, dass man dann sagt, okay, jetzt schauen wir mal gucken, wo man was reinigen und rausholen kann. Und dann geht man da aber nicht nur mit ein, zwei Löten, sondern geht man dann mit 20, 30 Mann.
Für die Fischereivereine ist die Neckarputzete eine Tradition geworden. Gemeinsam trifft man sich mehrmals im Jahr und beginnt eine Strecke von 2 bis 5 Kilometern im und um den Fluss von Abfällen aller Art zu befreien. Eine Pflichtveranstaltung für Mitglieder des Vereins. Die Hege und Pflege betrifft jedoch nicht nur den Neckar.
Ammer, Goldersbach, Steinlach, Wiesatz, alles Bäche, die wir in der Pacht haben. Da ist regelmäßig, gibt es ja Gemeindeputzen hin. Die laufen links und rechts des Ufers hoch und nehmen erstmal alles, was am Uferrand sich befindet und alles, was da in der Böschung sich befindet, weg. Und machen dann alle 10 Meter einen Haufen. Und dann beim Weg zurück geht man im Wasser und guckt, ob man im Wasser noch irgendwelche Dinge findet.
Oft sammelt sich der Müll in den Bächen und den Nebenflüssen des Neckars, wo die Strömung nicht so enorm ist und viele Böschungen vorhanden sind. Der Kreisfischereiverein in Tübingen geht mit gutem Beispiel voran. Doch auch der Verein rund um Thomas Nawotka in Moosbach hat sich klare Ziele gesetzt.
Also mehrfach im Jahr führen wir die Elsufer-Reinigung durch. Das ist auch eine Pflichtveranstaltung für alle, die an der Elsbach von unserem Verein fischen wollen. Ja, gehen wir durch den Müllsack, heben alles auf. Meistens gucken wir, dass wir Handschuhe haben und dass wir einen Greifer haben, einen Schmutzgreifer haben und gehen da entlang. Ganz klar, man will hegen, pflegen und bewahren.
Auf so einer Putzete im Neckar mit 20 bis 30 Personen füllte der Kreisfischereiverein Tübingen im Februar ganze 20 Müllsäcke mit einem Gesamtgewicht von 140 Kilogramm. Neben To-Go-Bechern, Flaschendeckeln, Metall- und Glasteilen jeglicher Art findet man dort hauptsächlich Plastikmüll. Doch zwischen dem ganzen Plastik tauchen häufig auch noch ganz andere Dinge auf.
Man findet da Verkehrsschilder, man findet Autoreifen, man findet Kinderwagen, man findet Fahrräder, man findet Einkaufswagen. Ich sage alles, es gibt nichts, was man nicht findet.
Doch es geht noch viel brisanter weiter.
Pistole hat man schon gefunden, man hat Drogenspritze gefunden. Also wir haben tatsächlich schon Sachen gefunden, wo es uns manchmal nicht immer wohl war.
Oft wird der kleine Müll von Fischen mit Nahrung verwechselt und somit zum Verhängnis. Die feste Verschmutzung ist jedoch nicht alles, womit der Neckar zu kämpfen hat. Industrie- und Siedlungsräume beeinflussen maßgeblich die Wasserqualität. Viele Internetforen raten davon ab, im geliebten Heimatfluss baden zu gehen. Zu viele Fäkalkeime verunreinigten das Wasser. Aber wie ist die Wasserqualität des Neckars denn nun wirklich? Alexander Trunkali.
Wir haben hier eine Güteklasse 2. Das entspricht einer wirklich sehr guten Qualität und da kann man sehr wohl drin baden. Eigentlich kann da gar nichts passieren, weil die Fäkalbelastung findet nur dann statt, wenn man jetzt so einen richtigen Starkregen hat. Haben wir leider in den letzten 1-2 Jahren immer mal wieder gehabt. Dann kann es sein, dass diese Regen Überlaufbecken und die Kanalisationsbecken eben ungeklärt und ungefiltert in die Bäche damit auch in den Neckar gehen. Aber das sind Bruchteile von Situationen. Die halten 2-3 Tage, dann ist es wieder weg.
Klare Entwarnung von Alexander Trunkali. Man kann sich also nach einem stressigen Unitag ganz getrost im Neckar abkühlen gehen.
Das war Gerrit Wohnsdorf für Mikro Europa. Und wenn der Neckar so schön sauber ist, kommen beim Baden gleich richtige Sommergefühle auf.
Und damit starten wir doch gleich mal in unser nächstes Lied, und zwar passenderweise Summer von Calvin Harris.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
Der Song ist jetzt schon 2 Jahre alt, aber ich feiere den echt immer noch. Gerade an so heißen Tagen ist er sowas von cool. Und genau an solchen Tagen suchen viele Menschen auch eine Abkühlung im Neckar. In den meisten Teilen des Neckars ist das Baden ja auch grundsätzlich erlaubt, doch an einigen Stellen ist Vorsicht geboten. Sonst kann ein schöner Sommertag schnell mal in einem Desaster enden. Bella Christoffel hat sich schlau gemacht und für uns herausgefunden, wo die Gefahren im und am Neckar eigentlich lauern.
Im sonst so friedlich fließenden Neckar stecken manchmal ungeahnte Kräfte. Vor allem für Badende und Schwimmende, die im Neckar eine Abkühlung suchen, kann es gefährlich werden. Johanna Reg vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Heidelberg.
Es gibt Gefahren an den Wehren und an den Kraftwerken. Hier ist eben starke Strömung, die lebensgefährlich sein kann. Es gibt aber auch Gefahren aufgrund der Schifffahrt, durch den Schiffsbetrieb, an den Schleusen, an den Anlegestellen der Fahrgastschifffahrt. Es gibt für die Schifffahrt die Binnenschifffahrtsstraßenordnung.
Diese Ordnung regelt aber nicht nur den Schiffsverkehr, sondern
demnach ist eben Baden und Schwimmen verboten im Bereich bis zu 100 Meter oberhalb und unterhalb einer Brücke, eines Wehres, einer Hafeneinfahrt, einer Liegestelle oder einer Anlegestelle der Fahrgastschifffahrt. Und auch im Schleusenbereich ist Baden und Schwimmen verboten.
Das hat auch gute Gründe, denn wenn man erst einmal in einen Wassersog hineingeraten ist, gibt es kaum noch eine Chance, dort unversehrt wieder hinauszukommen. Um Unfälle im Fluss zu vermeiden, sind die gefährlichen Stellen gekennzeichnet. Heinz-Jürgen Töne, Vizepräsident vom DLRG Baden, weiß, wie im Straßenverkehr.
Gibt es auf der Bundeswasserstraßen auch Verkehrsschilder und die zeigen einen dann auch an, dass in diesem Bereich das Schwimmen verboten ist und auch unter Umständen, wenn man es trotzdem macht, dass man dann auch eine Strafe bezahlen muss. Genau wie im Straßenverkehr auch. Wenn ich irgendwo falsch parke oder falsch fahre, dann muss ich halt auch ein entsprechendes Bußgeld bezahlen.
Gerade die Binnenschiffe können für Badende gefährlich werden. Im Schnitt ist der Neckar dort, wo Schiffe fahren, nur 80 bis 100 Meter breit. Wenn ein Kahn durch eine Kurve fährt, kann es, wenn noch Schwimmer dort unterwegs sind, schnell eng werden.
Wenn er ein Schiff hat, was über 100 Meter lang ist, die durchschnittliche Länge eines Schiffs auf dem Neckar sind 115 Meter. Und wenn so ein Schiffsführer dann von seinem Steuerstand oben auf den Neckar schaut, dann sieht er im Prinzip den Nahbereich gar nicht. Weil er muss sich dann halt darauf vertrauen, dass da absolut nichts ist und dass sich doch da kein Schwimmer befindet. So ein Schiff hat einen extrem langen Anhalteweg. Bei so einem Schiff kann es dann schon mal vorkommen, dass dann erst nach mehreren hundert Meter zum Stehen kommt.
Unter diesen Umständen ist es dann für Schwimmer häufig schon zu spät, der brenzligen Situation zu entfliehen. Erschwerend kommt dann noch die Strömung hinzu, die natürlich auch von einem Schiff ausgehen kann. Bei hoher Fließgeschwindigkeit ist besondere Vorsicht geboten, denn
Strömungen sind nicht immer zu erkennen, weil die Strömungen oft unter der Wasserspiegeloberfläche sind. Zum Beispiel bei einer Wehrwalze, die hochgezogen wird, ist vor allem die Strömung eben im tieferen Wasser unten. Oder es gibt auch Einleitungsbauwerke, zum Beispiel Regenwasserentlastung nach einem Starkregen, dass dann eben diese Entlastung anspringt und das Wasser eben seitlich dann in den Neckar einmündet, oft auch unterhalb des Wasserspiegels, was man so mit dem bloßen Auge erstmal gar nicht erkennen kann.
Hochwasser durch Starkregen kann aber nicht nur für Schwimmer Gefahren bergen, sondern zum Beispiel auch für die Schiffskapitäne. Johanna Reg.
Bei Hochwasser wird bei Überschreiten eines bestimmten Wasserstandes die Schifffahrt eingestellt, weil die Strömung eben für die Schiffsführer auch kritisch wird und auch die Durchfahrtshöhe unter den Brücken für die Schiffer eben kleiner wird.
Besonders gefährlich wird es, wenn der Mensch sich überschätzt oder leichtsinnig handelt.
Also hier im Bereich Heidelberg haben wir so öfters, dass gerade abends oder auch nachts angetrunkene Jugendliche sich einen Spaß draus machen, von der alten Brücke zu springen. Aber man unterschätzt, dass der Brückenpfeiler im Wasser auseinanderging und dass man dies halt über Wasser so gar nicht sieht. Und da kann es dann natürlich passieren, dass ich dann unter Wasser auf einen Brückenpfeiler oder auch entsprechende Vorbauten, dass ich da drauf springe und dann mir auch entsprechende schlimme Verletzungen zuziehe.
Wenn man doch trotz aller Warnungen in die Lage gerät und jemanden sieht, der im Neckar Not ist, kann man meistens nicht viel bewirken. Noch einmal Hans-Jürgen Töne.
Im Prinzip gibt es nur die Möglichkeit, wenn man nicht selber ein sehr guter Schwimmer ist, den Notruf anzurufen, die 110 oder die 112 wählen, dem entgegennehmenden von der Rettungsleitstelle oder vom Polizeinotruf sagen, was vorgefallen ist und ihm auch genau beschreiben, was gerade vorfällt und auch den Schwimmer dann beobachten, dass man dann auch später noch weiß, wo sich dieser gerade befindet oder wo er auch genau untergegangen ist.
Das war Bella Christoffel bei Radio Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute ist Streaming Neckar, unser Heimatfluss. Und zum Glück sind die Unglückszahlen am Neckar nicht so hoch. Damit das aber auch so bleibt und man den Neckar weiterhin als Bade- und Spaßort nutzen kann, sollte man sich den Gefahren unbedingt bewusst sein.
Ja, für die Sicherheit beim Baden gibt es ja die Wasserrettungsgruppe der DLRG. Du, Sophia, hast ja mal bei den Reutlinger Wasserrettern vorbeigeschaut.
Genau, ich durfte bei einem Übungseinsatz dabei sein und konnte quasi bei den Strömungsrettern zuschauen und ja, sehen, wie sie ihre Arbeit live durchführen. Also es war echt ganz interessant, so was die Jungs und Mädels da leisten. Also Hut ab!
Ja, das klingt cool, dann hören wir doch mal rein.
So hört es sich an, wenn die Wasserrettungsgruppe Neckaralb, kurz WRG, mal wieder einen ihrer Einsätze im strömenden Neckar übt. Wer sie noch nicht kennt, die WRG gehört zur Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die den meisten unter der Abkürzung DLRG bekannt ist. Schon seit 30 Jahren vertritt die Gruppe die beiden Landkreise Reutlingen und Tübingen in Sachen Wasserrettung und Katastrophenschutz. Armin Flohr ist der technische Einsatzleiter im Bezirk Reutlingen und weiß sofort, wann es ernst wird. Im Notfall ist ein echtes Teamwork gefragt.
Das fängt quasi damit an, fange ich vorne an mit der Einsatzleitung, mit der Einsatzführung. Die braucht man. Es muss jemand geben, der sagt, wo geht's lang, wie wollen wir den Einsatz machen. Es sind auch sehr viele taktische Entscheidungen zu treffen. Wir müssen dann versuchen, so schnell wie möglich zu der verunglückten Person, zu den verunglückten Personen heranzukommen. Das können wir dann entsprechend entweder durch den rettungsschwimmerischen Einsatz mit unseren Strömungsrettern oder aber auch mit unseren Rettungsbooten. Und wenn die Personen bereits unter Wasser sich befinden, dann ist eben der Zeitpunkt für den Einsatz der Einsatztaucher gekommen.
Armin Flohrs Kollegin Nicole Greiner ist mit diesen Einsätzen bestens vertraut. Sie ist nämlich Taucheinsatzleiterin der Wasserrettungsgruppe und kennt den Neckar aus dem FF. Der Neckar ist an manchen Stellen bis zu 4 Meter tief. Die Wasserrettungsgruppe kann dann vom Boot aus nicht mehr suchen. In diesem Fall rückt dann die Tauchtruppe rund um Nicole Greiner an. Und Tauchen bedarf sehr viel Übung.
Sie müssen viele, viele Stunden unter Wasser verbringen und werden an diesen Umstand gewöhnt, dass sie einfach unter Wasser nichts sehen.
Durch die Routine entsteht bei den Tauchern also keine Panik. Zum Glück. Denn es ist wichtig, dass die Rettungstaucher den Neckar häufig abtauchen.
Primär sind wir da, um eine Personensuche im Vermisstenfall durchzuführen unter Wasser. Der Neckar hat so Einbuchtungen, kleine Höhlen, die man abtauchen muss, weil man sie von oben nicht einsehen kann und da durchaus der Fall sein kann, dass da eine Person drin hängt.
Die Hälfte aller Rettungsaktionen im und am Neckar finden übrigens unter Wasser statt. Trotzdem ist der Tauchgang für die Reutlinger Wasserretter nicht immer möglich. Nicole Greiner erklärt, warum.
Wenn wir eine Strömungsgeschwindigkeit von mehr als 2,5 Meter pro Sekunde haben, da ist einfach die Gefahr zu hoch für den Taucher, dass er sich unter Wasser nicht halten kann, beziehungsweise auch für den Signalmann, der über Wasser steht und den Taucher in der Leine hat, dass der dann einfach nicht mehr halten kann. Ab einer Strömungsgeschwindigkeit von 1,5 Meter pro Sekunde setzen wir Vollgesichtsmasken mit einer Sprechgarnitur ein. Das heißt, wir können wie per Telefon nur eben drahtgebunden mit dem Taucher unter Wasser telefonieren.
Aber nicht nur im Neckar kommt es zu Rettungsaktionen. Bei starken Regenfällen kann der Neckar rasch über seine Ufer treten und Menschen gefährden. Im Jahr 2013 erreichte der Wasserpegel des Neckars bis zu 6 Meter in Kirchentellenswort. Dass sich der Wasserpegel des Neckars schnell verändern kann, müssen alle, auch die jeweiligen Rettungskräfte, immer auf Hochwasser vorbereitet sein. Noch einmal Armin Flohr.
Wir wissen relativ genau, und das wissen die Anwohner in der Regel auch, ab welchen Pegelständen es insgesamt dann auch tatsächlich kritisch wird. Das heißt, man kann ganz genau den Maßnahmen dann ablesen. Zunächst ist Selbstschutz gefragt, ist das Beobachten gefragt, auch von den Anwohnern.
Im zweiten Schritt werden dann die örtlichen Feuerwehren am Neckar tätig.
Das heißt, die statten dann die Bevölkerung mit Zwanzsäcken aus, um dann irgendwelche Gebäudeteile zu sichern. Und im schlimmsten Fall, und soweit kam es aber in letzter Zeit, Gott sei Dank in den letzten Jahren nicht, müssen dann die Menschen dann tatsächlich aus dem Hochwasser evakuiert werden.
Übrigens, jeder von uns kann den aktuellen Wasserpegel des Neckars auf der Homepage der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg einsehen. Doch eine Sache liegt Armin Flohr noch ganz besonders am Herzen.
Bei Hochwasser sollte man wirklich fernbleiben von diesem Hochwasserbereich. Es gibt immer wieder Zeitgenossen, die dann meinen, super, endlich haben wir mal ordentliches Wasser, kann ich mal meinen Kajak ausprobieren. Die Leute bringen sich zunächst in Lebensgefahr und nachher dann auch die Rettungskräfte und das muss schlichtweg nicht sein.
Außerdem warnt der Hochwasserexperte ausdrücklich vor eigenen Rettungsmaßnahmen. Das heißt, so selbstverständlich es auch klingen mag, niemandem hinterher springen, der in den Neckar stürzt. Die Wasserkraft ist dann nämlich derartig stark, sodass auch die Profis Probleme haben und nicht mehr gegen die Macht des Wassers ankommen.
Sophia Ansari über die Helden des Neckars. Der Neckar ist und bleibt halt einfach ein Ort der Erholung. Jetzt spielen wir aber mal wieder ein bisschen Musik zum Runterkommen. Und passend geht's im Song um echte Alltagshelden. Superheroes von The Script.
Profit on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told
As he's stronger than you know, a heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhuman.
Micro Europa.
Micro Europa.
So, nach einem entspannten Song sind wir auch wieder zurück. Sophia und Marvin hier für euch am Mikrofon Micro Europa auf der Wüstenwelle.
Hi.
Findest du nicht, dass wir alle durch unser Streaming-Neckar-Projekt zu richtigen Experten geworden sind?
Ja, doch, absolut. Also, wir haben jetzt bisher was über die Neckarsäuberung gehört, dann über Gefahrenstellen und über die Wasserretter. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, was hat es denn eigentlich mit dem Schleusen auf dem Neckar auf sich und warum sind die so wichtig? Ach, apropos, wie viel gibt's denn da eigentlich?
Das sind 27.
Ah, gut informiert.
Ja, Allgemeinbildung. Der Christoph Staffel hat die Barbara Grüter mal getroffen. Sie ist stellvertretende Leiterin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts in Stuttgart. Und wie eine Schleuse funktioniert, gibt's jetzt hier für euch.
Ein mit Schrott beladenes Schiff fährt in die Schleuse in Cannstatt ein. Dabei wird das aufgestaute Wasser verdrängt und fließt über das noch geschlossene Tor. Die Schwierigkeit bei der Einfahrt ist, dass meistens nur ein halber Meter zwischen der Wand der Schleuse und dem Binnenschiff liegt.
Aber wir haben schon oft erlebt, dass die größeren Schiffe sicherer einfahren als die kleineren. Also wenn die einmal sich richtig eingefädelt haben, dann müssen die nur noch mehr oder weniger geradeaus laufen lassen. Und natürlich rechtzeitig vor dem Schleusentor aufstocken. Der Schiffsführer sitzt ganz hinten. Und deswegen fährt er den Steuerstand hoch, hat eine bessere Sicht. Wenn er aber unter einer Brücke durchfährt, muss er den Steuerstand wieder runterfahren. Das heißt, er hat eine schlechtere Sicht. Deswegen fährt er jetzt auch ganz langsam und vorsichtig hier in die Schleuse ein.
Ein typischer Schleusenvorgang benötigt circa eine halbe Stunde. Da ist ein Schiff bei 27 Schleusen fast zwei Tage unterwegs, um den gesamten Neckar entlang zu fahren. Es ist deshalb nicht ungewöhnlich, wenn die Kapitäne ihre Familien an Bord haben. Wem haben sie es aber zu verdanken, dass sie durch all die Schleusen müssen? Geplant und erbaut wurden sie von Paul Bonatz ab 1927. Er dachte dabei vor allem an die Zukunft und die wirtschaftliche Rolle des Neckars.
Das Projekt war auf 100 Jahre ausgelegt, oder 99 Jahre eigentlich eher. Damals hat man den Neckar für die Schifffahrt ausgebaut, aber auch gleichzeitig für die Energiegewinnung. Das heißt, mit diesem Wasserunterschied von Oberwasser und Unterwasser, einer Schleuse oder einer Stauanlage, kann man natürlich auch Wasserkraft gewinnen. Und deswegen gibt es an jeder Stauanlage am Neckar auch ein Wasserkraftwerk.
Die durch Wasserkraft gewonnene Energie in Baden-Württemberg entspricht dem eines kleinen Kernkraftwerks. Doch es gibt noch einen weiteren großen Pluspunkt. Binnenschiffe sind eines der umweltfreundlichsten Transportmittel. Der CO2-Ausstoß pro transportierter Tonne ist wesentlich geringer als bei Lastwagen oder auch der Eisenbahn. Ganz davon zu sprechen, dass ein Schiff die Last von vielen LKWs tragen kann und die Straßen frei bleiben. Aber es ist nicht der komplette Neckar für die Schifffahrt freigegeben.
Von den 201 Kilometern gibt es einen Höhenunterschied von 160 Metern. Das ist ungefähr so hoch wie das Ulmer Münster oder auch wie der Fernsehturm hier in Stuttgart, wenn man die Antenne nicht mitberechnet. Und das konnte man natürlich mit dem natürlichen Gefälle abarbeiten, aber weil die Wassertiefe im Neckar nicht groß genug war. Deswegen hat man die Staustufen gebaut und deswegen auch die Schleusen an den Staustufen.
Doch die Erbauer hatten auch einen Sinn fürs Ästhetische. So haben sie die Tore der Schleusen vielfach der Umgebung angepasst. Ein Beispiel sind Tore, die auch Hochwasser abführen können. Man hat viele Technologien der Zeit getestet, wie Barbara Grüter weiter ausführt.
Die Schleusen am Neckar sind alle was Besonderes. Wir sprechen immer am Neckar von einem richtigen Schleusentormuseum, weil alle Schleusentortypen, die man eigentlich so kennt, hier am Neckar verwirklicht worden sind. Der Neckar im schwäbischen Ländle, der Tüftler und der Denker, die haben alles mal ausprobiert. Und hier gibt es also nicht nur die klassischen Stemmtore, die man auch an vielen anderen Flüssen findet, wie zum Beispiel dem Main, sondern es gibt Hubtore und Hubsenktore und Hubdrehtore, Hubklapptore. Also es gibt wirklich fast alle möglichen Arten von Schleusentoren und auch von Wehrverschlüssen, sodass man hier wirklich ein Sammelsurium hat an Konstruktionen.
Die Landschaften blieben aber auch nicht unbedacht. So hat man sich an vielen Stellen für eine niedrige Bauweise entschieden. Die Tore werden in den Untergrund versenkt. Dadurch gibt es keine herausstechenden Türme. Für eine sichere Zukunft steht aber bald eine Sanierung der Schleusen zwischen Heilbronn und Plochingen an. Denn eigentlich sind sie derzeit etwas zu kurz für die Standardlänge von Binnenschiffen. Noch einmal Barbara Grüter.
Also wir haben ein ganz großes Programm, wo wir die Längen anpassen und aber auch die ganzen Schleusen gerade dabei sind, Grundinstand zu setzen. Also das ist eigentlich das wichtigere Projekt, weil die sind jetzt alle in dem Bereich vom Neckar, wo wir uns befinden, sind sie so 60, 70 Jahre alt, die Schleusen. Und dadurch, dass sie immer mit Wasser beaufschlagt sind und dann wieder im Trockenen sind, sind sie halt doch reparaturbedürftig.
Es wird allerdings auch an die kleinen Dinge im Fluss gedacht. Denn durch eine neue Richtlinie müssen alle Schleusen mit einer Fischtreppe versehen werden. Somit können dann Schiffe und Fische gleichermaßen den gesamten Neckar nutzen.
Das war Christoph Staffel mit Barbara Kutscher über die Schleusen am Neckar. Der Ausbau der Schleusen wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Projekt wurde nun schon zweimal verschoben und mit einem möglichen Abschluss ist derzeit erst 2031 zu rechnen. Also das kann echt noch ein bisschen dauern. Erinnert mich so ein bisschen an Stuttgart 21.
Ja, genau. Also bis dahin fließt noch viel Wasser den Neckar runter. Bevor wir jetzt in den nächsten Beitrag starten über die Ausbildung zum Binnenschiffer, gibt es ein paar sonnige Klänge für euch. Also dranbleiben.
Let the good vibes get along strong.
Bob Marley mit seinem Sunshine Reggae. Ihr hört Mikro Europa auf der Wüstenwelle und tiefenentspannt geht's jetzt weiter. Unser Thema heute, der Neckar. Und kennt ihr eigentlich diese langen Lastkähne, die täglich den Neckar befahren? Also die Binnenschiffe? Die sind oft sehr gemütlich und leise unterwegs, weshalb man gar nicht so viel von ihnen mitbekommt.
Ja genau, also hier in Tübingen sowieso nicht, weil die nämlich erst ab Plochingen fahren. Wer von euch aber schon immer mal den Traum hatte, Kapitän auf so einem Binnenschiff zu werden, der sollte jetzt unbedingt dranbleiben. Jan Dvorak hat sich nämlich mal näher mit dem Beruf des Neckar-Captains befasst. Oder Schiffsführer, wie es in der Seemannssprache heißt.
Kfz-Mechaniker, Industriekaufmann oder Einzelhandel. Fast jeder kennt jemanden, der eine Ausbildung in einem dieser Bereiche macht. Aber wer kennt jemanden, der es gerade zum Binnenschiffer ausbilden lässt? Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Nicht einmal 500 Auszubildende gibt es momentan in Deutschland. Es gibt nur eine einzige Schule, die sich auf die Ausbildung spezialisiert hat. Das Schifferberufskolleg Rhein in Duisburg. Klaus Paulus ist der stellvertretende Schulleiter.
Ich kenne keinen Beruf, der so vielseitig ausgebildet wird wie der Binnenschiff. Die lernen auch bei uns hier von der Bordernährung, also von dem Ernähren, wie koche ich auf dem Schiff, über die ganze Technik, wie bediene ich ein Schiff, wie funktioniert so ein Schiff, wie navigiere ich in einem Schiff, also ein Taxifahrer, wie komme ich von Basel nach Berlin, wie funktioniert die ganze Technik auch außenrum auf den Wasserstraßen.
Die Lehrinhalte an der Schule sind so breit gefächert wie die Herkunft der Schüler. Sie kommen aus Deutschland, Österreich, Luxemburg oder der Schweiz. Den praktischen Teil absolvieren sie in ihren Betrieben. Für den theoretischen Hintergrund fahren sie für insgesamt 3 Monate im Jahr nach Duisburg. Klaus Paulus unterrichtet dort schon seit 11 Jahren. In dieser Zeit hat sich einiges geändert.
Ich finde, die Anforderungen sind eher gestiegen an die jungen Leute heute. Liegt aber auch daran, dass die Schiffe eben halt sehr viel mehr Technik an Bord haben. Da ist sehr viel mehr Instrumente, sehr viel mehr Elektrik, Elektronik, also auch da spielt die Digitalisierung natürlich eine große Rolle und das ist auch bei uns im Unterricht der Fall.
Von diesen gestiegenen Anforderungen lassen sich die Azubis jedoch nicht beirren. Gut 300 von ihnen arbeiten gerade im Schifferberufskolleg Rhein für ihren Abschluss. Einer von ihnen ist Kevin Albert aus Ludwigsburg. Er hat schon früh angefangen, Erfahrungen auf dem Wasser zu sammeln.
Auf die Schifffahrt gekommen, eigentlich durch meine Eltern, weil die schon seit jeher ein Binnenschiff haben. Und ja, da war das dann ziemlich naheliegend, dass ich das auch mit übernehmen später mal und das weiterführe.
Die besondere Herausforderung in der Ausbildung und im späteren Arbeitsleben sieht er vor allem in der Umstellung des Lebensrhythmus. Oft ist man mehrere Wochen auf dem Wasser unterwegs. Doch was sollte man neben Flexibilität sonst noch für die Ausbildung mitbringen?
Man muss ein bisschen Durchhaltevermögen haben, also ein bisschen Fähigkeit, sag ich mal, sollte man haben. Es ist halt kein Schreibtischjob. Man muss frische Luft mögen, weil so ein Schiff fährt halt ständig an der frischen Luft. Man sollte ein Interesse an Technik haben, weil die Schiffe heutzutage eben immer technisierter werden. Man kann sehr viel machen, man sollte, ich sag mal, so ein bisschen Entdeckergeist darf man gerne haben, also ein bisschen Fable für was Technisches kann helfen.
Bei Kevin Albert sind alle diese Eigenschaften vorhanden. Der Plan für die berufliche Zukunft steht auch schon fest.
Ich bin jetzt Ende Juli nicht fertig mit der Ausbildung und dann geht es relativ zügig weiter, weil ich ja aufgrund meines vorherigen Lebens sämtliche Fahrtage zusammen habe, kann ich dann quasi mich direkt zum Patent anmelden, dann eben die Prüfung dazu und habe vor, die von Basel bis offenes Meer zu machen. Das heißt, dass der komplette Rhein mit seinen Kanälen und Nebenflüssen von mir befahrbar ist mit einem Schiff.
Zu den Nebenflüssen des Rheins gehört auch der Neckar. Zu diesem Fluss hat der 23-Jährige eine ganz besondere Verbindung.
Ja, der Neckar, der ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, mein Lieblingsfluss, weil der eben in der Heimat ist. Das heißt, ich bin spätestens in 2 Stunden mit dem Auto, bin ich zu Hause, finde ich super. Aber was mir jetzt an dem Fluss grundsätzlich gefällt, er ist halt noch relativ klein und verschlafen, finde ich. Das ist halt für mich noch Schifffahrt, wie sie gehört. 22 Uhr ist Feierabend und um 6 Uhr geht's weiter. Und das sagt nicht der Schiffsmann, das sagen dann die Schleusen.
Auf welchem Gewässer er später einmal unterwegs sein wird, kann er nicht genau sagen. Zu vielfältig sind die Möglichkeiten, zu unvorhersehbar der Beruf. Unglücklich oder besorgt wirkt er darüber jedoch nicht. Und der Neckar wird für ihn immer ein Stück Heimat bleiben.
Jan Dvorak über die Ausbildung zum Binnenschiffer. Und damit hallo zurück bei Mikro Europa Tübingen, hier auf der Wüstenwelle. Heute dreht sich alles um den Neckar.
Genau, und damit kommen wir auch schon zum vorletzten Beitrag der heutigen Sendung, und zwar von dir, Marvin. Eben haben wir einen Einblick in die Ausbildung eines Binnenschiffers bekommen und du hast ja auch bei den Binnenschiffern vorbeigeschaut. Und die sind für die Wirtschaft hierzulande ziemlich wichtig, stimmt's?
Ja, stimmt ganz genau. Ich habe mit Kai Nandelstedt von der Reederei Schwaben in Heilbronn gesprochen, der uns so ein bisschen die kleinen Eigenheiten des Neckars erklärt hat, was den Neckar also ausmacht und unter anderem, warum die Binnenschifffahrt gerade in der Krise steckt.
Da bin ich mal gespannt, dann hören wir doch gleich mal rein.
So klingt es, wenn ein Binnenschiff auf eine Neckarschleuse zufährt. Ganze 27 Schleusen sorgen dafür, dass der Neckar überhaupt schiffbar ist. Für die Binnenschifffahrt im Süden ist der Neckar die wirtschaftliche Lebensader. Doch eine gewisse Erfahrung braucht man als Binnenkapitän, um heil von Hafen zu Hafen zu kommen. Kai Nandelstedt, Geschäftsführer der Reederei Schwaben in Heilbronn.
Der Neckar gilt als einer der schönsten Flussläufe Deutschlands, aber auch als einer der anspruchsvollsten. Speziell im unteren Neckar gibt es viele Flussschleifen, also da ist die Sichtsamme für den Binnenschiffer relativ eingeschränkt, dass es nicht ganz einfach ist, den Neckar mit einem Binnenschiff zu befahren.
Die Reederei Schwaben befährt den Neckar seit 1918 und kennt sich auch mit den Gefahren des Flusses aus. Alle Jahre wieder, zuletzt 2016, verwandelt sich der friedliche Neckar mancherorts in einen reißenden Strom. Die Folgen von Hochwasser sind auch für die Binnenschiffer bemerkbar.
Der Neckar hat ja ein relativ weites Einzugsgebiet, was die Nebenflüsse anbelangt. Und man sieht, dass er also schnell hochwassergefährdet ist. Da kann es vorkommen, dass mal 2-3 Tage der Neckar für die Binnenschifffahrt gesperrt ist.
Bei langen Sperrungen werden dann die Güter einfach auf LKWs verladen. Für die Reederei Schwaben ist das problematisch, da kein Transport automatisch Erlösausfall bedeutet. Gerade der Hauptkunde der Reederei, die Salzwerke in Heilbronn, haben nur eine geringe Speicherkapazität. Deshalb sind diese auf Transportschiffe angewiesen. Doch auch sonst wetteifern die Verkehrsträger Wasser, Straße und Schiene um die logistische Vorherrschaft.
Es besteht nach wie vor ein sehr hoher Konkurrenzdruck mit der Güterbahn. Wenn man gerade hier die am Neckar gelegenen Kohlekraftwerke sieht, die werden also nicht nur mit dem Binnenschiff beliefert, sondern auch zunehmend mit der Bahn.
Die Zahlen sind ernüchternd. Nach einem Bericht des Statistischen Landesamtes ging der Gütertransport auf dem Neckar im Jahr 2015 um 6% zurück. Betroffen sind davon vor allem die Häfen Stuttgart und Heilbronn, also genau die Standorte der Reederei Schwaben. Kai Nandelstedt.
Die ganz großen stahlerzeugenden Firmen werden immer weniger. Es war ja ein Großteil von Transportmengen, die durch die Binnenschifffahrt geleistet wurden. Tendenziell, klar, hat die Binnenschifffahrt mit sinkenden Massengutransporten zu kämpfen und ein Allheilmittel weiß ich dagegen auch nicht.
Dazu kommt, dass der Bedarf an manchen Gütern nicht immer gleich hoch ist. Die Menge des verschifften Streusalzes zum Beispiel hängt davon ab, wie kalt es im Winter ist. Doch ein Lichtblick zeichnet sich ab.
Einen gewissen Ausgleich gibt es durch steigende Containertransporte ab Stuttgart. Die Wertigkeit der Güter, die transportiert werden, die wird höher. Deswegen ist das so als Ausgleich und als Zukunftsszenario zu sehen.
Schüttgut wie Sand, Salz oder Kies kann man aber nicht in Container verpacken. Die Staustufen, die den Neckar für die Binnenschiffer ausmachen, sind auch sein Nachteil. Auf dem Konkurrenzfluss Rhein stehen bei 1000 Kilometern Länge nur wenige Schleusen. Ein Standortvorteil, weil die Schiffe auf dem Rhein sehr viel länger sein können und damit mehr transportieren. Um nicht abgehängt zu werden, fordern die Reedereien auf dem Neckar ebenfalls längere Schiffe und entsprechend größere Schleusen. Der neue Bundesverkehrswegeplan 2030 sieht einen Ausbau aller Neckarschleusen von Mannheim bis Plochingen vor. Kostenpunkt über 1,2 Milliarden Euro.
Man sieht ja nicht umsonst, die Binnenschifffahrt ist ein umweltfreundlicher und sicherer Verkehrsträger. Und von dem her wünsche ich natürlich der Binnenschifffahrt, ja, dass die Gütermengen steigen und dass die Binnenschifffahrt insgesamt mehr in intelligente Logistiksysteme eingebunden wird.
Marvin Amrin über die Binnenschifffahrt auf dem Neckar. Ob es die Binnenschifffahrt wohl noch in so 50 Jahren gibt?
Ja, hoffentlich. Naja, die Branche passt sich ständig an und erfindet sich immer wieder neu, auch wenn das nicht immer ganz so einfach ist.
Ja, und die Lastkähne haben ja auch einige Vorteile, wie wir eben gehört haben. Aber jetzt wollen wir nochmal zur Abwechslung ein bisschen Musik für euch spielen.
Und zwar eine schöne Überleitung zum nächsten Beitrag, die Red Hot Chili Peppers mit Under the Bridge.
Who I am, she sees my good deeds and
Mal ein bisschen Rock zur Abwechslung, die Red Hot Chili Peppers mit Under the Bridge. Na, seid ihr schon drauf gekommen, worum es geht? Richtig, es geht um eine Brücke. Genauer gesagt, um die alte Brücke in Heidelberg. Die wurde nämlich in den letzten Jahren aufwendig renoviert, aber trotzdem bröckelt es an manchen Stellen irgendwie noch. Hannes Köhle hat sich die Situation vor Ort angeschaut.
Die alte Brücke in Heidelberg. An einem sonnigen Samstagnachmittag drücken sich hier mehrere hundert Menschen über den Neckar. Die meisten strömen von der Altstadt aus auf die Brücke. Auf dem Weg dorthin geht jeder an zwei weißen Türmen vorbei, dem Brückentor. Und das steht, im Gegensatz zur renovierten Brücke, nicht mehr so gut da, weiß Xenia Hirschfeld vom Gebäudemanagement der Stadt Heidelberg.
Das fängt natürlich an bei den Kabinen. Einer ist total desolat, der muss zum Beispiel runtergenommen und wieder neu aufgebaut werden. Oder wir haben an den ganzen Dächern Holzteile, die ja entweder ausgetauscht, gepflegt werden müssen, Metallteile müssen erneuert werden, Verschraubung, Befestigung, Gitter, die total verrostet sind. Also wenn man da dann mal näher hinguckt, sieht es schon schlimm aus.
Damit das Tor bald nicht mehr so schlimm aussieht, wird es in den kommenden Monaten komplett renoviert. Doch das Hauptproblem, die alten Sandsteine. Sie sind verwittert, von Streusalz oder verrosteten Nägeln angegriffen oder neigen zur sogenannten Schalenbildung. Irgendwann sieht der betroffene Stein aus wie ein Stück Blätterteig. Wichtig ist, Sandsteine sollte man immer unter Druck verbauen und zu berücksichtigen ist dabei auch der Verlauf der einzelnen Sedimente, also der Schichten innerhalb des Steins.
die sind ja in vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden entstanden. Das ist wie beim Fleisch, wenn ich das gegen die Faser oder mit der Faser schneide, so ist es ähnlich beim Stein. Und wenn dann sozusagen von oben Druck bekommt mit der Faser geht, ist das kein Thema. Wenn es aber gegen die Faser geht, dann können mir Teile abbrechen.
Und das passiert schon zum Teil am alten Brückentor. Um genau zu wissen, welcher Stein, welches Bauteil genau und immer unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes ausgetauscht oder neu gemacht werden muss, hat die Stadt zusammen mit dem Landesamt für Denkmalschutz im ersten Schritt eine Schadenskartierung erstellt. Ein Plan, der alle Schäden dokumentiert. Claudia Bär-Schneider ist beim Landesamt für Denkmalschutz für die alte Brücke zuständig.
Der zweite Schritt ist, dass man sich in dem Zug das Gebäude auch sehr genau anguckt. Was ist an historischer Substanz da? Also wo haben wir wirklich den alten Sandstein? Wo sind vielleicht schon mal jüngere Sandsteine, die vor 20, 30, 40, 50 Jahren reingekommen sind als Reparatur? Wo haben wir wirklich alten Putz? Wo haben wir wiederum jungen Putz, der uns vielleicht nicht ganz so interessiert? Wir müssen einfach wissen, worauf lassen wir uns da ein, bevor der eigentliche Handwerker kommt.
Dass die alte Brücke und das Brückentor 1a dastehen, ist der Stadt ein besonderes Anliegen. Xenia Hirschfeld.
Die alte Brücke ist ja nun unser zweitwichtigstes Kulturgut, das wir in Heidelberg haben. Neben dem Schloss, das natürlich an erster Stelle steht. Und natürlich haben wir da ein Rieseninteresse dran, das immer wieder in Schuss zu halten, gar keine Frage.
Außer Frage steht ebenfalls, dass das Brückentor nicht nur für die schöne Postkartenansicht Heidelbergs wiederhergerichtet wird. Das Tor hat auch eine heimatgeschichtliche Bedeutung für die Stadt. Es war Teil der Stadtmauer.
Die steckt im Kern in diesem heutigen Brückentor auch noch drin. In der Barockzeit hat natürlich die Befestigungsanlage von so einer Stadt keine Rolle mehr gespielt, weil sich die Waffen völlig verändert hatten. Also über so eine läppische Stadtmauer wäre ich dann mit den neuen Feuerwaffen locker drüber gekommen. Insofern hatte auch das Brückentor keine Funktion mehr. Und Karl Theodor hat als repräsentativen Prunkbau dahingestellt, dass es eigentlich nur noch schön sein soll und zeigen, das ist meine Stadt und ich kann mir sowas leisten.
Die Stadt Heidelberg kann sich die Renovierung nur bedingt leisten. Sie hat ein Budget von 175.000 Euro. Allerdings versucht sie vom Land noch einen Zuschuss zu bekommen. Bis das Brückentor in ein Baugerüst gehüllt wird, dauert es also noch eine Weile.
Hannes Köhle und das Tor der alten Heidelberger Brücke. Das war's leider schon für heute von Mikro Europa Tübingen. Ihr hört uns alle 4 Wochen hier auf der Wüstenwelle. Wenn euch unsere Sendung gefallen hat, dann schaut doch einfach mal auf Facebook unter Mikro Europa Tübingen vorbei und drückt auf Daumen hoch. Die Sendung findet ihr übrigens zum Nachhören auf unserer Homepage unter www.mikroeuropa.de.
Redaktion hatte Ulrich Hägele mit Anna Elvanova an der Technik. Macht's gut und bis bald. Wir sind Sophia Ansari
und Marvin Amrin und hoffen, dass ihr den Neckar jetzt ein bisschen besser kennengelernt habt.
Tschüss!
Tschüss!